das ist nur auf den ersten Blick 30 Jahre alt. Das ist eigentlich absolut aktuell. Vielen Dank für das Lied und diese Einleitung. Ich habe einen relativ langen Predigtext für heute ausgesucht. Und ich bin gespannt, wie ihr, weiß nicht, ob ich es erfahren werde, aber wie ihr so die Verknüpfung herstellen werdet oder wie sich's, wie Gott es für euch übersetzt, diese Botschaft jetzt gerade aus dem Lied und die aktuellen Geschehnisse um uns herum, die wir in den Nachrichten hören oder in der Zeitung lesen. Und das, was im Neuen Testament steht, was ja auch schon etliche Jahre alt ist und doch eine immer wieder neue und aktuelle Botschaft. Mein Text steht in 1. Korinther 1, ab Vers 18 bis zum Vers 28 habe ich das gewählt. Und wir haben das auch für den Beamer vorbereitet. Ihr könnt es dort mitlesen oder in eurer eigenen Bibel. Ich lese es einmal im Ganzen und nachher werde ich so in drei Etappen durchgehen. In meiner Bibel oder in meiner Übersetzung Hoffnung für alle ist der Text überschrieben mit die Botschaft vom Kreuz und die menschliche Weisheit. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Es ist so, wie Gott gesagt hat, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen, ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all diese gescheiten Leute, die Gelehrten und Philosophen dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Obwohl Gottes Weisheit sich in seinen Werken zeigt, haben die Menschen mit all ihrem Scharfsinn Gott nicht erkannt. Deshalb beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Antwort auf ihre Fragen in der Philosophie. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus, der Sohn Gottes, für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen schlichtweg Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Seht doch einmal auf euch selbst, liebe Brüder. Sind unter euch, die Jesus nachfolgen, wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich oder angesehen bezeichnen kann? Nein, denn Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht einfältigen, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Letzten Sonntag wurde hier in der Gemeinde eine Wunschzettel-Sammelbox für das Projekt Neues Gemeindehaus aufgestellt. Das ist da hinten das Haus neben den Kaffeetassen. Ein buntes Haus aus Pappe und da hängen so Fragebögen mit dran, die man abmachen kann und ausfüllen und dann wieder in das Haus hineinstecken. Einige Mitarbeiter aus dem Bauausschuss sind auch schon rumgegangen durch Gemeindegruppen und haben nach den Wünschen dieser Gemeindegruppen für ein neues Gemeindezentrum befragt. Und da haben wir diese Frage, haben wir doch gleich eine Menge Ideen, was dort alles dabei sein sollte. Mehr Räume für Kinder, mehr Toiletten und eine große Küche. Das sind, glaube ich, die Favoriten auf der Wunschliste. Aber wie wäre es, wenn wir auch Wünsche äußern sollten, welche Menschen wir gerne in diesem Gemeindehaus oder auch schon jetzt hier in der Gemeinde haben wollen? Stellt euch das mal vor, wir hätten Wünsche frei und könnten uns wünschen, wen es in unserer Gemeinde geben sollte. Und da würden wir uns vielleicht als erstes einige großzügige Spender wünschen, denn wir brauchen ja Geld für den Neubau. Oder auch Handwerker im Vorruhestand mit Zeit und Erfahrung, dann könnten wir durch Eigenleistung eine Menge Kosten sparen. Auf jeden Fall hätten wir gerne noch tatkräftige Mitarbeiter, Menschen mit Gaben und Fähigkeiten, die all die Ideen umsetzen könnten, die wir für die Gemeinde haben. Neulich war ich in einer Gemeinde zu Besuch, die eine unglaublich erfolgreiche Hausaufgabenbetreuung für Schüler in ihren Gemeinderäumen hat. Und etliche Kinder daraus kommen inzwischen zum christlichen Kinderprogramm der Gemeinde. Und sie waren auch Pfingsten schon bei einem Zeltlager mit dabei. Und sie sind begeistert von der Gemeinde. Aber sie sind jetzt schon ein paar Jahre dabei und nächstes Jahr sind sie eigentlich zu alt für so ein Kinderprogramm. Und man müsste jetzt eine Teenie-Gruppe starten mit denen oder noch ein paar Jahre später so ein Jugendkreis oder so ein Jugendangebot. Und die Gemeinde sagt, wir haben keine Mitarbeiter, die so ein Jugendprogramm machen können. Wir haben welche, die sind für Kinderarbeit geeignet und andere, die sagen, ja, wir sind schon zu alt, um überhaupt eine Gruppe zu leiten, aber so Leute so Anfang 20 und so weiter, die hätten wir gerne, die cool sind und die dann mit so Teenies was starten könnten. Es gab mal Jugendliche in der Gemeinde, die jetzt in dem Alter wären, aber die sind weggezogen. Oder sie haben sich gemeindlich umorientiert. Und jetzt ist da so eine Lücke. Und der Pastor sieht diese Kinder, die so dynamisch und hoffnungsvoll und die erreicht wurden, die Gemeinde, und er fragt sich, was ist nächstes Jahr mit denen? Bleiben die dann weg, weil sie sagen, Kinderkram? Oder wird es dann Menschen geben, die sich um diese dann Teenies oder Jugendlichen kümmern und ihnen auf jugendgemäße Art und Weise von Jesus erzählen und das fortführen, was im Kinderprogramm angefangen hat? Mitarbeiter. Menschen, die mit anpacken. Wo fehlen die nicht? Und ich glaube, das war schon zur Zeit des Neuen Testaments so. Die Gemeinde in Korinth, an die sich dieser Brief richtet, das war jedenfalls ein bunter Haufen. Und ob das alles so hochbegabte, schlaue, gebildete Mitarbeiter waren, wage ich zu bezweifeln. Korinth war eine Hafenstadt, eine Handelsmetropole mit einer reichen Oberschicht und einer großen Schar von Sklaven und weniger gebildeten Menschen. Das spiegelte sich auch in der Gemeinde wider. Aus beiden Gruppen, also aus der Oberschicht und von den Sklaven und Dienern, waren Menschen zum Glauben gekommen. Und das brachte ganz eigene Herausforderungen mit sich. In seinen Briefen geht Paulus ja auf das Problem ein, dass die Reichen in der Gemeinde schon satt und sogar betrunken waren, bevor die anderen, die noch arbeiten mussten, überhaupt zum gemeinsamen Abendmahl in der Gemeinde angekommen sind. Aber genau diese Vielfalt an Menschen ist es, die Gott will. Wenn wir nach Gottes Wünschen für seine Gemeinde fragen, wenn wir wissen wollen, wen Gott gerne in seinem Reich und in der Gemeinde hätte, dann müssten wir nach der Bibel sagen, alle. Am liebsten hätte Gott alle. Für alle ist Jesus ans Kreuz gegangen, für alle ist er dort gestorben und am dritten Tag auferstanden, damit alle Gottes Kinder werden können. Das ist die gute Nachricht, die Paulus in Korinth verkündigt hat und die wir heute noch verkündigen. Es ist das Wort vom Kreuz und das wollen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Ich möchte aus diesem Predigtext zwei Punkte entfalten. Das Wort vom Kreuz, Anstoß und Kraftbotschaft und zweitens die Gemeinde Jesu als Beleg für diese Wahrheit. Und im Schlussteil gehe ich noch auf uns heute ein unter der Frage, die Ortsgemeinde als Hoffnung für die Welt. Leben wir eigentlich, was wir sind? Das Wort vom Kreuz, Anstoß und Kraftbotschaft. Der erste Teil des Predigtextes, genau, die Verse 18 bis 25. Ja, und da ist nochmal so ein Einschnitt nach Vers 21. Der Abschnitt beginnt mit einer Aussage, die einige von uns sicherlich eher in der Formulierung der Luther-Übersetzung im Ohr haben. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Langjährigen Christen ist dieser Satz so vertraut und gleichzeitig ist er so weit weg von der Sprache unserer Umgebung, dass wir heute Morgen mal einen Übersetzungsversuch wagen, mit dem Ziel, Formulierungen zu finden, die das in verständlicher Weise wiedergeben, was Zentrum unseres Glaubens ist. Wir sind quasi nochmal bei den Grundlagen, oder wie man auf Neudeutsch so sagt, bei den Basics, die wir glauben, wenn wir Christen sind. Fangen wir mal an mit dem Wort vom Kreuz. Die Übersetzung Hoffnung für alle, die wir hier an der Wand sehen, überschreibt diese Formulierung mit, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb. Da steckt die Erklärung schon drin. Das ist schon der Versuch, einen stehenden Begriff mit einer Erläuterung verständlicher zu machen. Aber eigentlich fangen die Probleme da schon an. Als Christen glauben wir, dass Jesus am Kreuz für uns starb. An Ostern haben wir uns bewusst gemacht, welchen Weg Jesus ging. Aber ist es uns klar, welchen Tod Jesus starb? Wir haben in unseren Gemeindehäusern schöne, glatt gehobelte Kreuze. Wir tragen ein Kreuz manchmal als Schmuck um den Hals. Und es ist uns nicht immer klar, dass der Tod am Kreuz ein schändlicher, ein verachtenswerter Tod war. Eine eklige Angelegenheit, von der man sich normalerweise fernhält. Verbrecher wurden so getötet. Menschen, denen man keine Ehre und keine Würde mehr zugestand. Ein Bibelkommentar schreibt, dass man das Wort, das hier für Kreuz steht, eher mit Pfahl übersetzen müsste. Kreuz ist in unserer Vorstellung schon wieder viel zu glatt, zu künstlerisch gestaltet. Der schändliche Tod am Pfahl war in der damaligen Zeit das, was heute in einigen Ländern in der Welt die Todesstrafe ist. Giftspritze oder elektrischer Stuhl oder Erschießung. Ich mag diese Bilder nicht. Ich schaue mir auch nicht gerne Filme an, die sowas in aller Deutlichkeit zeigen müssen. Und ich finde es moralisch verwerflich, wenn Kamerateams möglichst nah rangehen, um dramatische Szenen einzufangen. Aber warum müssen wir trotzdem drüber reden? Ich denke, wir spüren etwas von diesem unwillkürlichen Abwenden, sich wegdrehen, umschalten auf dem Fernsehkanal hin zu dem schönen, positiven, dem harmonischen Teil des Lebens, der uns so viel besser gefällt. Bei der Schilderung der Kreuzigung sind die Evangelisten bei aller Ausführlichkeit doch sehr zurückhaltend mit dramatisierenden Schilderungen. Und trotzdem entsteht bei den Zuhörern der damaligen Zeit ein klares Bild im Kopf. Und da, so stellt Paulus fest, steigen die Leute aus. Die Apostel verkündigen, Jesus, der Wanderprediger aus Nazareth, der Wundertat und das Reich Gottes verkündigte, der in Wahrheit Gottes Sohn war, ist für unsere und eure Sünden ans Kreuz genagelt worden. Und da sagen viele Menschen, das ist doch Blödsinn. Luther übersetzt Torheit. Wir könnten auch Unsinn, Dummheit oder ähnliche Begriffe sagen. Warum ist das so? Warum passt geistliches Leben, also der Kontakt zu Gott, zur himmlischen Welt und ein schändlicher Verbrechertod, den man sich am liebsten nicht so genau vorstellen will, einfach nicht zusammen? Die Antwort gibt Paulus in den nächsten Versen, beziehungsweise im nächsten Abschnitt unseres Textes. Genau, die nächste Folie. Er sagt, es gibt zwei Perspektiven, die Sicht der Menschen und die Sicht Gottes. Was war die Sicht der Menschen und ist es zum Teil bis heute? Da gab es die Griechen, die von griechischer Weisheitslehre und Philosophie geprägt waren. Ein Aristoteles zum Beispiel erklärte die Tugend als den Weg zur Glückseligkeit. Das Gute, das Schöne, das Harmonische im Leben sei erstrebenswert. Und den ganzen Tag philosophieren und geistreiche Gespräche führen, das sei überhaupt das höchste Glück im Leben. Wie passt dazu die Vorstellung, dass ein einzelner Mensch brutal getötet wird, damit andere die Glückseligkeit des ewigen Lebens erfahren? Und dann waren da Juden, die von ihrem Glauben an die Tora, an die Gesetze des alten Bundes geprägt waren. In ihrer Vorstellung war jemand, der diesen Verbrechertod starb, von Gott verflucht. Es konnte einfach nicht sein, dass das der Weg zur Rettung aus Schuld und Sünde sein sollte. Was denken heutige Menschen in unserer Umgebung? Jüdisches Denken ist hier nicht mehr so vorherrschend. Es denkt keiner darüber nach, welche Gebote er einhalten muss, um vor Gott gerecht zu sein. Das griechische Denken ist schon eher verbreitet. Nachdenken über den Sinn des Lebens, ein tugendhaftes Leben führen, niemandem etwas zuleide tun, das sind doch am ehesten die Antworten, die Menschen uns geben würden, wenn wir sie nach ihrer Vorstellung vom Leben fragen, das Gott gefällt. Bei manchen müssten wir vielleicht noch erklären, was wir mit Gott meinen, aber so eine gewisse Vorstellung von etwas, das größer ist als wir Menschen, haben die meisten ja doch. Und dann kommt Gottes Perspektive ins Spiel. Gott, der sagt, ich bin der ganz andere. Eure menschliche Weisheit und eure Sicht der Dinge ist nicht meine. Gott ist die Weisheit in Person. Allein an der Schöpfung sehen wir seine Weisheit. Alles ist wunderbar geordnet und exakt aufeinander abgestimmt. Paulus sagt, die Menschen, die sich für so weise halten, könnten Gott längst an seinen Werken erkannt haben. Aber das hat ihnen auch nicht weitergeholfen. Gottes Weisheit ist noch größer, als Menschen begreifen könnten. Und vor allem, bei ihm gelten andere Maßstäbe. Wir Menschen denken immer, es muss alles höher, edler, reiner werden. Durch Anstrengung könnten wir einen bestimmten Zustand der Heiligkeit erreichen. Aber Gott sagt, das Gegenteil ist der Fall. Ihr könnt nicht durch Anstrengung höher steigen, sondern ich werde niedriger. In Jesus ist Gott uns Menschen gleich geworden, aber am Kreuz hat er die unterste Stufe eingenommen. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Wer diesen Tod, den Jesus am Kreuz erlitten hat, für sich in Anspruch nimmt, wer sagt, ja, ich glaube, dass Jesus dort auch meine Schuld auf sich genommen hat, der erfährt die Gnade, der erfährt die lebensrettende Kraft Gottes. Für den ist es eine Botschaft, die sein Leben von Grund auf verändert und erneuert. Und darum sagt Paulus, müssen wir dieses Wort vom Kreuz verkündigen, müssen wir den Menschen sagen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Opfer ist, das Vergebung der Schuld bringt und so den Weg zu Gott frei macht. Das mag für die einen ein Skandal, für die anderen sich wie Dummheit anhören, aber wer dieser Botschaft glaubt, erfährt Gottes Kraft und Gottes Weisheit darin. Warum Gott diesen Weg gegangen ist, warum es keinen anderen Ausweg gab, um eine neue Beziehung zwischen ihm und uns Menschen herzustellen, werden wir nie ganz begreifen. Ich weiß nur eins, es muss damit zusammenhängen, dass Gott alle Menschen in seinem Reich haben will. Auch die, die nach menschlichen Maßstäben ganz unten sind und gar nichts gelten, die weder weise noch klug oder reich sind, die eigentlich keiner haben will, die auf keiner Gemeindewunschliste auftauchen. Und damit sind wir beim zweiten Aspekt des Predigttextes, die Gemeinde Jesu als Beleg für diese Wahrheit. Paulus schreibt den Korinthern, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint, und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Und dann fährt er mit einem Beleg für diese geistliche Wahrheit fort und verweist auf die Zusammensetzung der Gemeinde selbst. Das müsste die dritte Folie sein. Und dann schreibt er da, seht doch einmal auf euch selbst, liebe Brüder oder auch liebe Schwestern. Sind unter euch, die Jesus nachfolgen, wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich oder angesehen bezeichnen könnte? Nein, denn Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht einfältigen, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. In der griechischen Gesellschaftsordnung war es ja so, dass kluge und gebildete Menschen hoch angesehen wurden und reiche Menschen Einfluss hatten. Die anderen galten nichts. In der Gemeinde finden sich nun alle ein und sie stellen fest, in Christus gelten diese Standesunterschiede nicht mehr. Wir sind alle von Gott angenommene Kinder. Er ist durch Jesus unser Vater und untereinander sind wir Geschwister. Und das hat plötzlich nichts mehr mit unserer Bildung und unserem Besitz zu tun. Wie gesagt, die Gemeindeglieder in Korinth hatten auch so ihre Schwierigkeiten, das wirklich zu leben. Aber deshalb ermahnt Paulus sie ja auch und erklärt ihnen, was dieses Zusammenleben als Kinder Gottes ganz praktisch bedeutet. Wir hatten im Januar die ökumenische Gebetswoche hier in Oberramstadt. Und in der haben wir in diesem Jahr Informationen aus dem Leben der Christen in Indien bekommen. Gebetswoche zur Einheit der Christen wird ja, wie beim Weltgebetstag, immer von Christen aus einem bestimmten Land vorbereitet. Dieses Jahr also Indien. Und da wurde erklärt, wie sehr in Indien das Kastensystem Einfluss hat bis in die christlichen Gemeinden hinein. Also Kasten sind im Hinduismus Gesellschaftsschichten, in die man hineingeboren wird. Da gibt es ganz hohe und ganz niedrige. Und dann gibt es eine große Gruppe von Menschen, die ist nach Meinung der Hinduisten so niedrig, dass sie sogar außerhalb des Kastensystems stehen und gar nichts wert sind. Diese Menschen werden Dalits, die Unberührbaren, genannt. Unter den Dalits gab es in den vergangenen Jahren große Erweckungen. Viele von ihnen kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Aber das war für andere Christen, die eher der Oberschicht angehörten, gar nicht so einfach. Ihre Prägung war so, dass man mit manchen Menschen einfach nichts zu tun hat. Zum Glück haben wir in Deutschland kein Kastensystem. Aber wir können uns vorstellen, wie schwierig das für die indischen Christen sein kann. Die Korinther fanden es auch schwierig. Aber Paulus sagt ihnen, das ist normal, dass ihr all diese Leute in der Gemeinde habt. Gott hat sie ausgesucht. Gott hat euch alle ausgesucht und berufen, damit sich niemand auf seine eigene Leistung, seine eigene Klugheit und seine eigene Anstrengung etwas einbilden kann. Alles, was wir sein müssen, ist, Gottes Kinder zu sein. Alles, was wir brauchen, ist Vergebung unserer Schuld. Und das, worauf wir hinleben, ist die Ewigkeit bei ihm. Und alles das bekommen wir ohne unseren Verdienst geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus. Vielleicht wäre die Lösung des Aristoteles, Glückseligkeit durch Tugendhaftigkeit zu erlangen, sauberer gewesen als so ein dreckiger Tod am Kreuz. Aber es wäre eben nur eine Lösung für die Guten, die Tugendhaften und die Ordentlichen. Gott aber will alle, einfach alle. Und jetzt noch der Punkt, die Ortsgemeinde als Hoffnung der Welt. Leben wir eigentlich, was wir sind? Wenn wir darüber nachdenken, was das für uns bedeutet, dann kann es richtig spannend werden. Als Christen in Oberramstadt sind wir von Gott beauftragt, diese Nachricht unserer Umgebung mitzuteilen. Die Botschaft zu verkündigen, dass Gott einfach alle will. Und dass er selbst den untersten Weg gegangen ist, nämlich den Weg ans Kreuz, um deutlich zu machen, dass es für ihn keine wertlosen Menschen gibt. Jeder Einzelne ist ihm so wertvoll, dass er ihn in seinen Nachfolger ruft. Nur für uns Mittelschichtsmenschen, und entschuldigt, wenn ich jetzt alle so darunter subsumiere, ich weiß ja nicht, wo ihr euch einrechnet, aber ich spreche so von mir, von uns, ordentlich verheiratet, berufstätig, mit geregeltem Einkommen, sauberer Kleidung. Es ist nicht immer so leicht, unsere Herzen für Menschen zu öffnen, die diesem Bild nicht entsprechen. Und ich würde mal die These aufstellen, wenn wir unsere Herzen nicht öffnen können, dann ist es auch schwer, unsere Gemeinde zu öffnen. Normalerweise fühlen wir Menschen uns wohl, wenn wir von unseresgleichen umgeben sind. Natürlich ist der eine ein bisschen jünger, der andere ein bisschen älter, der eine ein bisschen reicher, der andere nicht ganz so begütert. Aber im Großen und Ganzen haben wir doch alle einen ähnlichen Bildungsstand und vertreten ähnliche Werte. Nur ein kleiner Test, wer von euch kann lesen? Soll man sagen, alle. Lesen können ist super. Das ist ein großes Privileg. 2 Millionen Menschen in Deutschland können es nicht. Das habe ich mal recherchiert. 2 Millionen Menschen in Deutschland werden zu den Analphabeten gerechnet. Wer lesen kann, hat etwas davon, wenn er eine Bibel besitzt. Sonst nützt ihm die Bibel wenig. In unseren Gottesdiensten schmeißen wir Texte an die Wand und wir setzen voraus, dass alle Besucher lesen können. Was denn sonst? Ich habe einigen im Hauskreis und auch sonst schon von meiner pakistanischen Bekannten erzählt. Sie ist Mutter von 3 Kindern und sie ist Analphabetin. Nicht in erster Linie, weil sie so schlecht Deutsch könnte, das auch, aber sie hat auch in ihrer Muttersprache nie richtig lesen und schreiben gelernt. Als älteste Tochter musste sie zu Hause im Haushalt helfen, da war keine Zeit für Schule. Jetzt in Deutschland würde sie es gern lernen, aber es ist so unglaublich schwer. An ihr habe ich erkannt, welche Einschränkung das ist, nicht lesen zu können. Elternbriefe aus der Schule oder dem Kindergarten, der Fahrplan an der Bushaltestelle, amtliche Briefe, ja selbst das Bedienungsmenü auf dem Handy. Immer braucht sie fremde Hilfe. Kann man es ihr verdenken, dass sie sich minderwertig fühlt? Aber könnt ihr euch auch vorstellen, wie anstrengend es ist, sich um sie zu kümmern? In der Gemeinde haben wir ja manchmal die Vorstellung, wir machen eine schöne Veranstaltung, dann setzen wir das in die Zeitung, drucken Plakate und Handzettel und dann werden die Leute schon kommen. Das funktioniert bei diesen Leuten nicht. Plakate und Handzettel sprechen nicht zu ihnen, die Zeitung erst recht nicht. Das muss schon ein Mensch aus Fleisch und Blut sein. Weil ich wollte, und viele andere auch, dass das älteste Kind dieser Familie in den Osterferien zur Kinderbibelwoche kommt, bin ich mit dem Anmeldezettel persönlich hingegangen, habe den Zettel ausgefüllt und die Mutter hat unterschrieben. Ihren eigenen Namen kann sie mittlerweile. Und am betreffenden Tag habe ich das Kind abgeholt und zur Kirche gebracht und mittags wieder heimgeschafft. Diesen Einsatz schaffe ich nicht immer. Aber ich glaube, ohne die Bereitschaft, etwas einzusetzen an Zeit und Kraft für solche Menschen, wird es nicht gehen. Ich glaube, dass Gottes Bild von Gemeinde etwas anders aussieht als unseres. An welche Menschen denken wir, wenn wir an Gottes Wunschkandidaten für sein Reich denken? Wen hat er erwählt? In Vers 28 steht, wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird. Wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von meiner menschlichen Wunschvorstellung. Aber ich will mich herausfordern lassen, auch wenn es anstrengend ist und ich vielleicht manche Vorurteile und Denkschubladen aufgeben muss. Ich weiß, dass Gottes Geist auch unsere engen Herzen weit machen kann, denn das ist der Wille Gottes für uns. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da, wo ich mich aufmache, dass ich selber wieder ganz arg beschenkt werde. Von Gott, aber auch von genau den Menschen, mit denen dann auf einmal Begegnung möglich ist. Und es ist ein großer Reichtum auf eine ganz andere, unerwartete Weise, den ich da kennenlerne. Ich fasse nochmal zusammen. Der Skandal und Anstoß des Kreuzes besteht darin, dass dieser Weg der Versöhnung mit Gott überhaupt nicht in menschliche Systeme passt. Wer sich aber darauf einlässt, erfährt die Kraft der Vergebung Gottes in seinem Leben. Der dritte Punkt ist, der Weg, den Jesus gegangen ist, zeigt das Wesen Gottes, der bis in die Tiefe des menschlichen Daseins vorgedrungen ist, um alle zu erreichen. Und das vierte, die Gemeinde belegt mit ihrer Offenheit für die Geringgeachteten diese Wahrheit. All diese Punkte können wir nachher mit ins Gebet nehmen. Wir können Jesus danken für seinen Tod am Kreuz. Wir können ihn auch darum bitten, dass wir neu die Kraft seiner Vergebung in unserem Leben erfahren. Und ja, wer vielleicht auch gemerkt hat, ich möchte das auch nochmal neu festmachen oder überhaupt erstmalig öffentlich machen. Vorhin auf der Folie stand unten noch Taufseminar-Fragezeichen. Das ist diese permanente Frage im Sommer. Gibt es jemanden, der seinen Glauben an Jesus und dass er das, was Jesus getan hat, für sich in Anspruch nehmen will, öffentlich machen will durch die Taufe? Der darf sich gerne melden und ein Taufseminar besuchen und dann vielleicht in diesem Sommer noch getauft werden. Wir können beten für Menschen, die uns am Herzen liegen, aber auch für uns selbst, dass Gott unsere Herzen weit macht für die Schwachen, die Unperfekten. Und für unsere Gemeinde, dass sie sich neu aufmacht, um Gottes Wunschkandidaten in der Gemeinde zu erreichen. Und das sind alle, ohne Ausnahme. Das Schöne an einer Gemeinde ist ja, dass man als Gemeinschaft viel mehr erreichen kann als allein. Und aktuelles Beispiel von der pakistanischen Bekannten, das war so, wir waren auf der Gemeindefreizeit vor 2 Wochen und mich erreicht ein Notruf sozusagen von ihr auf meinem Handy und sie sagt, ich musste notfallmäßig mit meinem Sohn in die HNO-Klinik nach Eberstadt, kannst du kommen? Und sie brauchte verschiedene Sachen zur Unterstützung. Und ich sagte, ich bin in Fulda, ich komme erst am Sonntagabend wieder nach Hause. Und dann hat es mir aber, ja, sie hat dann noch von anderen Leuten irgendwie was bekommen, aber mir hat es keine Ruhe gelassen und ich habe die Olga angerufen. Und die Olga wollte eigentlich auch mit auf die Gemeindefreizeit und konnte nicht wegen Luca und war zu Hause und hat gesagt, okay, ich kann zu ihr fahren. Und Sie war unglaublich dankbar, dass Olga einfach kam und ein paar Kuscheltiere mitgebracht hat und ihr noch andere Sachen geholfen hat und so weiter. Und ich dachte, wie gut, es ruht nicht alles auf mir und wenn ich nicht kann, ist niemand da, sondern in einer Gemeinde kennt man Menschen und wenn ich nicht kann, kann jemand anders und so weiter. Und deshalb denke ich, wir brauchen einander und wir müssen gemeinsam offen sein und dann können wir ja sehr viel erreichen und dann können wir das leben, was Gott eigentlich von uns als Gemeinde und als Einzelne will. Denn als Einzelne stehen wir manchmal, geraten wir in so einen Zustand der Überforderung, so Hilfe, ich soll die Schwachen dieser Welt erreichen. Das kann man nicht alleine. Aber Gott hat uns seinen Geist gegeben und er hat uns die Gemeinde als Gemeinschaft gegeben und die Gemeinschaft ist tragfähig. Amen.